Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 107. Sitzung des Finanzausschusses, öffentliche Anhörung. Ich darf Sie alle nochmal ganz herzlich begrüßen und begrüße zunächst alle Anwesenden oder die Dame und die Herren Sachverständigen, auch die, die uns zugeschaltet sind. Und bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. Der Berichterstatter der Fraktion der FDP, Herr Kollege Müller-Rosentritt, kann aus einschlägigen Gründen heute nicht vor Ort teilnehmen und ist deshalb per Zoom-Videokonferenz auch zugeschaltet. Außerdem ein herzliches Willkommen den Gästen auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Übertragung von Mitteln des Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds. Das ist die Bundestagsdrucksache 20/13158. Außerdem wurde der Entwurf eines Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen zum Gesetzentwurf an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirigent Wolpers und weitere Fachbeamte begrüßen. Und zur Formulierungshilfe war es der Wunsch von Herrn Wolpers eine kurze Wortmeldung, und die erlaube ich jetzt auf. Bitte, Herr Wolpers.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir vielleicht zwei Worte zur Einordnung. Es wurde am Freitag vom Sekretariat eine Formulierungshilfe des BMF verteilt. Diese Formulierungshilfe ist noch nicht formal eingebracht worden durch die Koalitionsfraktionen, weil das Ende letzter Woche wohl aus Zeitgründen nicht mehr möglich war. In der Sache handelt es sich um eine Reduzierung des Haftungsdeckels für die Länder beim Finanzmarktstabilisierungsfonds in Höhe von 800 Millionen Euro. Dabei geht es um den Umfang der Haftung der Länder und des Bundes am Ende der Zeit, sage ich mal, bei Abrechnung der Gesamtlast des Finanzmarktstabilisierungsfonds. Diese Abrechnung erwarten wir in einigen Jahrzehnten, und die Länder haben über den Bundesrat mit 16:0 darauf gedrungen, ihre Haftungsdeckel abzusenken, damit sie in Höhe des von ihnen zu tragenden Anteils von 35% auch partizipieren an den Altmitteln. Das ist der ganze Hintergrund. Und ich würde mich freuen, wenn das auch Gegenstand dieser Anhörung werden könnte. Danke.
Vielen Dank. Dazu haben wir eine Wortmeldung von der Frau Kollegin Tillmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Das ist ja kein ganz übliches Verfahren. Deshalb würde ich gerne von den Koalitionsfraktionen wissen, ob die sich diesen Umdruck zu eigen machen. Denn ansonsten kann er natürlich inhaltlich heute beraten werden. Damit habe ich auch gar keine Probleme. Aber dann existiert er de facto nicht. Also das BMF kann nach Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens ja eigentlich keine Umdrucke mehr machen. Also müssten die Koalitionsfraktionen den einbringen.
Kollege Schröder.
Also wir sind grundsätzlich einverstanden mit dem Umdruck.
Ja, gut. Wenn die Länder das so wollen, nehmen wir das auch erstmal so positiv zur Kenntnis.
Okay. Dann begrüße ich weiterhin die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 14.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode auf folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. Auch der Vertreter der Linken hat ein Zeitfenster der Gruppe der Linken, ein Zeitfenster von 5 Minuten. In diesem Zeitraum von fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofones gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon nicht bereits vor dem Redebeitrag zu verwenden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt sind. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen. Und als erstes hat das Wort Kollege Schrode von der SPD.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender. Vielen Dank auch an alle Sachverständigen, die heute zu uns gekommen sind und uns Rede und Antwort stehen. Meine erste Frage geht an Herrn Prof. Dr. Reimer von der Universität Heidelberg, weil er ein der Verfasser des Gutachtens ist für das Bundesfinanzministerium, auch zur Frage, wie geht man denn mit den Altmitteln der Bankenabgabe um, wohin können die übertragen werden? In den SOFIN, also ein Extrahaushalt zur Stützung in Schieflage geratener Banken, damals in der Finanzmarktkrise, oder doch an diejenigen, die ursprünglichen Zahler der Bankenabgabe. Meine Frage richtet sich so ein Stück mit so eine allgemeine Frage erstmal. Es sind ein paar Begriffe auch, die ein bisschen schwierig sind, vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind. Gruppennützige Verwendung beispielsweise, Zweckbindung der Mittel. Herr Reimer, soll es sich herausstellen, dass die Übertragung der Altmittel, so wie es jetzt vorgesehen ist, auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds, also SOFIN, die Anforderung an die gruppennützige Verwendung nicht vollständig erfüllt, wäre eine Rückzahlung an die ursprünglichen Zahler der Bankenabgabe eine Alternative? Und zweitens, welche rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen könnte ein solcher Schritt haben und wie wäre dies in der Praxis umzusetzen?
Bitte, Herr Professor Reimer.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. In der Tat, die Frage, die im Raum steht nach der Übertragung dieser Restmittel auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds, ist ja bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, die auch im Vorfeld geprüft worden ist. Und Sie haben angespielt auf dieses Gutachten, das ich mit einer Mitverfasserin im Auftrag des Bundesfinanzministeriums vor 2 Jahren erstattet habe. Da war die Frage nach einer Rückzahlung der Restmittel an diejenigen, die jedenfalls heute noch von den damals abgabepflichtigen Unternehmen existieren, auch eine der Optionen, die wir geprüft haben. Das Ergebnis des damaligen Gutachtens war geprägt von der Besonderheit, dass es sich bei der Bankenabgabe ja nicht um eine Steuer, sondern um eine Sonderabgabe handelt. Sonderabgaben müssen gruppennützig verwendet werden. Das ist der zentrale Punkt, um den sich wahrscheinlich heute auch einiges in unserer Anhörung drehen wird. Und die Frage, die wir dann damals mit Blick auf die Rückzahlung an die abgabepflichtigen Kreditinstitute geprüft haben, war: Entweder ist das eine gruppennützige Verwendung, Fragezeichen, was man nicht sagen kann, weil nicht die Gruppe als solche profitiert, sondern es profitieren dann individuell die einzelnen Unternehmen, die damals gezahlt haben, in der Höhe ihrer damaligen akkumulierten Beiträge. Und B, kann es sein, dass dadurch, dass kein Haftungsfall und kein Restrukturierungsfall eingetreten ist, sodass also die gesamten Altmittel aus dem Restrukturierungsfonds im Grunde ja noch dastehen, die Sonderabgabe sich aus heutiger Sicht, also ex post, als ungerechtfertigte Bereicherung des Sondervermögens darstellt. Wenn das der Fall wäre, dann könnte hier ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch entstanden sein, der nach den allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen jetzt dem einfachen Gesetzgeber die Hände bindet und nur die Wahl lässt, dass an die Kreditinstitute zurückgezahlt wird. Um es kurz zu sagen, aus unserer Sicht hat sich der Zweck nicht erübrigt, obwohl kein Restrukturierungsfall eingetreten ist, sondern ganz im Gegenteil. Allein dadurch, dass die Bankenabgabe geleistet worden ist, Also, dass es einen Preis gab für die systemische Stabilität der Finanzmärkte, hat sie bereits gewirkt. Und die Tatsache, dass kein Haftungsfall eingetreten ist, war gewissermaßen der Beweis dafür, dass die Bankenabgabe jedenfalls ihren Zweck nicht verfehlt hat. Und in dieser Situation besteht jedenfalls kein Rückzahlungsanspruch der Kreditinstitute. Ob der Gesetzgeber die Möglichkeit hätte, aus freien Stücken eine Rückzahlung vorzusehen, möchte ich mit einem Fragezeichen versehen. Ich habe mir erlaubt, das damalige Gutachten als Anlage zu meiner schriftlichen Stellungnahme zur heutigen Anhörung auch noch einmal beizufügen. Der Kernpunkt ist die Frage, ob eine Rückzahlung, wenn der Gesetzgeber sie jetzt aus freien Stücken beschließen würde, nicht möglicherweise eine verbotene Beihilfe ist. Sie bedürfte jedenfalls einer Notifizierung bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission.
Vielen Dank. Dann für die CDU-CSU, Frau Kollegin Wittmann, bitte.
Ja, vielen Dank und vor allen Dingen an Sie alle, die Sie virtuell oder tatsächlich hier bei uns sind, dass Sie uns Rede und Antwort stehen. Auch bei mir dreht sich es natürlich genau darum und ich würde gerne an die deutsche Kreditwirtschaft zunächst meine Fragen stellen. Nämlich auch die Frage, halten Sie es für fast verfassungsrechtlich geboten, dass jetzt diese Altmittel aus der Tilgung in den Finanzmarktstabilisierungsfonds übergeführt werden oder aber gibt es vielleicht an dieser Lösung verfassungsrechtliche Bedenken? Die Überlegung der ungerechtfertigten Bereicherung habe ich gerade eben erst angestellt, nachdem Herr Reimers sie angeführt hat. Das eine würde aber dem anderen widersprechen, je nachdem. Das müsste man dann beurteilen. Und die Frage, welche Alternativen hätte denn die Bundesregierung eventuell gehabt? Weil wenn wir über die Frage der Gruppennützigkeit sprechen, ist natürlich auch die Frage, welche Gruppe insgesamt sich mit dem jeweiligen Teil identifiziert. Und da könnte eine Alternative wie zum Beispiel der Transformationsfonds unter Umständen eine Lösung sein, die uns aus dieser aus meiner Sicht Klemme ein bisschen herausbringt. Und schließlich würde ich auch gerne noch wissen, ob Ihrer Meinung nach in den Jahren 2022 und 2023 schon Gebrauch gemacht werden hätte können von Artikel 70 Absatz 5 der SRM-Verordnung, die nämlich die Verrechnung von bereits auf nationaler Ebene gezahlten Beiträgen mit dem EU-Abwicklungsfonds SRF erlaubt hätte. Das wäre möglicherweise eine Idee dazu gewesen. Und schließlich und endlich nochmal würde ich eben genau das hinterfragen wollen. Wie sehen Sie die Frage der Gruppennützigkeit angesichts eines unterschiedlichen Kreises, der damit angesprochen ist? Vielen Dank.
Bitte, Herr Engelhardt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Wittmann, für die Frage. Dazu nehme ich natürlich gerne Stellung. Gut, es wird Sie nicht wundern, dass unsere Auffassung etwas abweicht von den eben vorgetragenen Äußerungen des Gutachters, dass wir da in der einen oder anderen Frage anderer Meinung sind. Ich will es mal mit verschiedenen Punkten aufrollen, und zwar beginnend mit Ihrer Frage, welche Alternativen hätte es für den Gesetzgeber gegeben. Es ist klar und auch bekannt, dass wir natürlich als Kreditwirtschaft den Sachverhalt schon länger verfolgen und auch verschiedene Vorschläge und Ideen gemacht haben, die nach unserer Auffassung verfassungsrechtlich tragbar gewesen wären. Es spielt dieser Begriff der Rückzahlung an die Beitragszahler hier so eine Rolle. Das klingt danach, als ob das Geld direkt an die Institute zurückgehen würde. Das wäre in den anders gewählten Lösungen, anders möglichen Lösungen nicht der Fall, sondern Sie haben eine Möglichkeit angesprochen, und zwar der Artikel 70 SRM-Verordnung, der zulässt, die Möglichkeit eröffnet, dass die Mittel, die national gesammelt wurden, in den europäischen Topf einzuführen, zu leiten. Das heißt, hier wäre der Zweck gewahrt geblieben. Es wäre eben ein Topf, der eben zum Auffangen von in Krisen geratenen Kreditinstituten geschaffen würde. Gleichzeitig fließt er nicht direkt an die Institute zurück, sondern füllt den Topf an sich. Zweite Variante, an der wir auch mitgewirkt haben, zu der wir bereit gewesen wären, natürlich aus Sicht der Kreditwirtschaft, wäre die Möglichkeit, einen Fonds zu füllen. Wir wissen alle, vor welchen Herausforderungen das Land, wir als Gesellschaft stehen, sodass Mittel dringend benötigt werden, um hier entsprechenden Beitrag zu leisten. Und man hätte die Altmittel entsprechend in eine Fondslösung unter dem Dach der KfW beispielsweise einbringen können. Und die Beträge sind dann natürlich auch schon geeignet, hier etwas zu bewegen. Bezüglich Ihrer letzten oder Ihres weiteren Punktes der Gruppennützigkeit die Frage, ob das dann eine verfassungsrechtlich konforme Lösung oder eine Frage ist, die zu klären ist. Ich habe noch im Gehörgang eine Äußerung aus dem BMF, das meine ich war 2022, glaube auch hier im Ausschuss, wo die Frage gestellt wurde, beziehungsweise in den Raum gestellt wurde, dass natürlich diese Zuführung zum SOFIN noch nicht höchstrichterlich überprüft ist und die Frage sich stellt, ob das einer solchen Überprüfung standhalten würde. Und das ist natürlich mitunter im Kern die Frage, die Sie aufgeworfen haben. Da ich nur hier als Verbandsvertreter sitze und nicht als Richter, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Aber ich denke, das ist ein Weg, der früher oder später sicherlich auch begangen werden muss. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Müller, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von meiner Seite vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie hier zu diesem spannenden Thema uns Rede und Antwort stehen. Meine ersten beiden Fragen gehen an Michael Peters von der Bürgerbewegung Finanzwende. Und zwar, Herr Peters, wie bewerten Sie die im Regierungsentwurf vorgesehene Nutzung der Altmittel aus dem Restrukturierungsfonds? Und die zweite, auch spannende Frage ist, wie hoch könnten bei einer Wiedererhebung der Bankenabgabe in der Zukunft die steuerlichen Mindereinnahmen denn ausfallen, sollte die Bankenabgabe, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, steuerlich abzugsfähig sein?
Bitte, Herr Peters.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier für die Bürgerbewegung Finanzwende eine zivilgesellschaftliche Sicht auf das Thema darzulegen. Aus unserer Sicht ist es die einzig richtige Entscheidung, die Altmittel des Restrukturierungsfonds zu nutzen, um die Schulden aus der Finanzkrise zumindest ein bisschen zu reduzieren. In der Finanzkrise mussten zahlreiche Banken mit Steuergeld gerettet oder stabilisiert werden. Und jetzt fordern dieselben Banken Bankengeschenke und verklagen deshalb sogar die BaFin. Über 70 Milliarden Euro hat es damals gekostet. Und die Belastung durch die Bankenrettung ist eben keine Sache der Vergangenheit, sondern der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung hatte zu Ende 2023 noch immer 21,6 Milliarden Euro Schulden. Wenn hier abgerechnet wird, das haben wir vorhin auch gehört, dann taucht das in den Haushalten von Bund und Länder wieder auf. Diesen Hintergrund aus der Diskussion auszublenden, wie es die Vertreter von den Banken tun, finde ich ziemlich schräg. Wer würde denn jemanden, der einem 200 Euro schuldet, nach einem gemeinsamen Pizzaessen nochmal 10 Euro überweisen, weil er die Rechnung übernommen hat? Jeder vernünftige Mensch würde doch sagen, okay, dann schuldest du mir jetzt nur noch 190. Ich will auch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Finanzminister Lindner predigt öffentlich ständig Schuldenabbau und Einhaltung der Schuldenbremse. Beim Bürgergeld wird gespart, bei Zukunftsinvestitionen werden zurückgefahren. Aber es ist schon interessant, dass sobald es für Banken um Banken geht, es da offenbar andere Prioritäten gibt und die Reduzierung der Staatsschulden offenbar nicht mehr so wichtig ist. Die parlamentarische Staatssekretärin des BMF, Katja Hessel, hat ja im März 2023 noch versucht, auf diese Fondslösung einzugehen, so wie es vorhin schon besprochen wurde, und hat in ihrem Statement gesagt, die Banken hätten, oder in der Aufzeichnung gesagt, die Banken hätten sich schließlich bereit erklärt, die Gelder verbindlich für die Transformation zu nutzen. So, juristisch ist das komplett unverbindlich gewesen. Und das sind eben dieselben Banken, die jetzt gerade die BaFin verklagen. So, Finanzwende hat dieses erste verfehlte Vorhaben kritisiert und war da ganz früh mit dabei. Umso mehr freuen wir uns, dass der Kabinettsentwurf unserem Vorschlag da folgt und nun eine Nutzung der Altmittel zur Schuldentilgung beim SOFIN vorsieht. Und wir hoffen, dass das auch genauso im Bundestag beschlossen wird. Und trotzdem findet sich ein Bankengeschenk im Kabinettsentwurf. Und damit meine ich die Abschaffung des Betriebsausgabenabzugsverbots für zukünftige Bankbeiträge an den Europäischen Single Resolution Fund, kurz SRF. Wir möchten Sie, sehr geehrte Abgeordnete, bitten, diesen Passus im Gesetzentwurf zu streichen. Denn dieser Passus bedeutet, dass der SRF, für eine Bank, wenn er für eine Bankenrettung genutzt wird und sich der Topf dadurch leert, deutsche Banken beim Wiederauffüllen ihre Beiträge als Betriebsausgaben geltend machen können und somit deutlich weniger Steuern zahlen. Wir halten das für eine grobe Fehlentscheidung. Nehmen wir einfach mal an, es würde eine größere europäische Bank gerettet durch den SRF. Und das kostet etwa 35 Milliarden Euro. Dann müsste der SRF danach wieder um diese Summe aufgefüllt werden. Grob gerechnet mit einem Steuersatz von etwa 30% würden Bund, Länder und Kommunen dabei insgesamt 2,6 Milliarden Euro entgehen. Das ist zugegebenermaßen eine sehr, sehr grobe Schätzung, aber verdeutlicht eindrücklich, dass dem deutschen Staat bei zukünftigen Beitragszahlungen signifikante Steuereinnahmen entgehen. Und deswegen ist es umso verwunderlicher, dass im Gesetzesentwurf eine Kostenschätzung komplett fehlt, obwohl das für haushaltsrelevante Gesetze so vorgesehen ist. Stattdessen geht das BMF davon aus, dass es in der Zukunft keine Bankenpleiten mehr geben wird. und der SRF deswegen auch nicht mehr aufgeführt werden muss. Diese Einschätzung ist grob fahrlässig und auch ziemlich naiv. Wir haben im letzten Jahr bei der Credit Suisse gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn eine Großbank wackelt. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum den deutschen Banken in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ein Steuergeschenk gemacht wird, insbesondere da dies ohne ersichtlichen Grund geschieht. Der Betriebsausgabenabzug ist sachfremd und steht in keinem Zusammenhang mit der Verwendung der Altmittel des Restrukturierungsfonds. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass das BMF den Vertretern der Banken einen Gefallen tun möchte, da ihr ursprünglicher Wunsch, die Ausreichung der Altmittel, nicht durchsetzbar war. Vielen Dank.
Danke. Für die FDP, Kollege Mortas, bitte.
Oder? Ja, erstmal ich vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne einen Experten befragen, Herrn Professor Reimer. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf hinsichtlich der Aufhebung des steuerlichen Betriebsausgabenabzugsverbots für die Bankenabgabe? Und vielleicht können Sie da auch noch das Thema Steuereinnahmeverluste, die dadurch entstehen könnten, beleuchten.
Bitte, Herr Professor Reimer.
Herzlichen Dank. Also zur ersten Teilfrage ist mal der Grundsatz, dass nach einer Entscheidung, die jedenfalls der einfache Gesetzgeber vor über 100 Jahren getroffen hat, alle Betriebsausgaben, die ein Unternehmen macht, abziehbare Betriebsausgaben sind, also die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, den Solidaritätszuschlag mindern. Dieser Grundsatz gehört tatsächlich zu den ehernen Entscheidungen, die das Steuerrecht insgesamt prägen. Wir nennen ihn das objektive Nettoprinzip. Nun hat dieses objektive Nettoprinzip natürlich der Gesetzgeber erfunden. Das ist niemals als solches anerkannt worden in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls nicht unmittelbar. Mittelbar hat allerdings das Bundesverfassungsgericht, und der Leading Case ist die Entfernungspauschale, den Gesetzgeber zu Folgerichtigkeit verpflichtet. Das folgt aus dem allgemeinen Gleichheitssatz. Es folgt auch aus den Freiheitsrechten, also in diesem Fall jetzt einfach der Berufsfreiheit, auch von juristischen Personen des privaten Rechts. Und wenn der Gesetzgeber die Grundentscheidung getroffen hat, und das hat der einfache Gesetzgeber eben in Paragraphen 4 Absatz 1, 4 Absatz 4 ESDG getan, dass Betriebsausgaben abziehbar sind, also positiv gesagt, dass besteuert werden soll mit der Körperschaftssteuer nicht der Umsatz oder der Cashflow, sondern der Gewinn eines Unternehmens, dann ist im Grunde klar, aus diesem Grundsatz folgt, dass Betriebsausgaben abziehbar sind. Und da gilt für die Bankenabgabe, jetzt, wenn diese Änderung, wie der Koalitionsentwurf sie vorsieht, kommt, nichts anderes als etwa für die Grundsteuer oder für die Kfz-Steuer der Firmenwagen oder für die Versicherungssteuer, also für vieles, was auch in den Bereich der öffentlichen Haushalte hinein von den Unternehmen gezahlt wird. Das hängt einfach damit zusammen, wer einmal Steuern gezahlt hat, die nicht ausdrücklich für nicht abziehbar erklärt worden sind, mindert dadurch seine Leistungsfähigkeit, und diesem Grundsatz der Folgerechtigkeit entspricht der Koalitionsentwurf. Nun gibt es Rechtsprechung zu der Frage, ob das zwingend so sein muss oder ob man auch verzichten könnte auf die Abziehbarkeit, so wie es ja im bisher noch geltenden Recht der Fall war. Und da muss ich jetzt als Jurist sagen, diese Frage ist hoch umstritten. Sie ist anhängig sowohl vor dem Bundesfinanzhof, 11. Senat, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Vorausgegangen waren zwei finanzgerichtliche Entscheidungen und dann ein erstes Revisionsurteil des 11. Senats des BFH aus dem Jahr 2022. In diesen einfachgerichtlichen, fachgerichtlichen Entscheidungen haben in der Tat die Gerichte gehalten, die Nichtabziehbarkeit. Aber sie haben sie auf jeden Fall nicht für verfassungsrechtlich geboten erklärt, sondern haben nur gesagt, der Bundesgesetzgeber ist mit Zustimmung des Bundesrates berechtigt, ausnahmsweise vom objektiven Nettoprinzip abzuweichen, damit sich ein Lenkungszweck vielleicht noch besser erreichen lässt, nämlich dass diese Sonderabgabe wehtut. Und trotzdem muss ich als Verfassungsjurist sagen, nachdem das Ganze jetzt noch nicht final geklärt ist und das Finanzgericht Hamburg ein zweites Mal die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen hat, obwohl eigentlich der BFH schon entschieden hatte, und auch das Bundesverfassungsgericht noch in keiner Weise entschieden hat, muss man sagen, wenn der Gesetzgeber das verfassungsrechtliche Risiko eines Scheiterns in München oder Karlsruhe reduzieren will, dann muss er auch in diesem Punkt dem Koalitionsentwurf folgen, also den Betriebsausgabenabzug nunmehr zulassen. Ja, mehr kann ich aus juristischer Sicht dazu nicht sagen. Was die Frage, die zweite Teilfrage angeht, nach dem Steueraufkommen, fällt es mir schwerer als Herrn Peters, darauf jetzt kompetent zu antworten, weil ich kein Ökonom bin, sondern nur Jurist. Klar ist, die Kosten einer Bankenrettung fallen natürlich Deutschland als einem Mitgliedstaat nur anteilig zur Last. Ich habe Sie auch so verstanden, Herr Peters, dass das eingepreist war. Und von dieser anteiligen Finanzierungslast, die auf den Gesamtstaat Deutschland entfällt, muss man es dann runterbrechen auf den Bund, die Länder und dann voraus den Gemeindeanteil an der Körperschaftssteuer. Wahrscheinlich kommen da in der Tat solche einstelligen Milliardenbeträge heraus, wenn sich eine Bankenrettung in dem Volumen bewegen sollte, wie Sie sie das zugrunde gelegt haben. Aber das ist natürlich Kaffeesatzleserei, man kann es heute nicht sagen.
Vielen Dank. Für die AfD, Kollege Gottschalk, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, die hier heute erschienen sind. Ich habe dem Herrn Peters von Finanzwende jetzt eben gelauscht, war an einigen Stellen auch erstaunt. Deshalb also meine erste Frage da auch noch mal an Sie, denn ausführend haben Banken ja nun eine Risikotragfunktion. Ich hoffe, wir stimmen überein, dass nicht ausgezahlte Gewinne oder auch Steuervermeidung, Steuern, die nicht ausgezahlt werden, die Risikotragfähigkeit wie auch die finanzielle Stabilität von Banken eher stärken. Und ich denke auch, verfassungsrechtlich halte ich es für sehr fragwürdig, was eben auch Kollege Engelhardt ja hat andeuten lassen. Steuern sollen ja keine strafende Funktion haben. Ich glaube, auch das ist verfassungswidrig. Und das steht, klang bei Ihnen so durch. Also insoweit würde ich mich interessieren, wie Sie auf dem Hintergrund von Basel III, wir waren jetzt gerade bei der Weltbank, wir waren bei der IWF-Tagung, dort wurde eher im internationalen Vergleich schon beklagt, dass die europäischen Banken insgesamt, die deutschen aber insbesondere, was die Risikowettbewerbsfähigkeit wegen jetzt einer Überregulierung, da neigen wir ja zu, das Pendel einmal deregulieren und dann schlägt das Pendel in die Gegenrichtung. Deswegen die erste Frage, wie bewerten Sie denn Ihre Feststellung A vor dem, was ich eben gesagt habe und B, wie bewerten Sie nicht international, sondern wie bewerten Sie die Neuregelung, die Sie hier ja fordern, dass das Betriebsabzugsverbot bestehen bleiben soll vor dem Aspekt des Wettbewerbes im europäischen Umfeld, was ich eben beschrieben habe. Das würde mich da mal interessieren, Herr Peters.
Bitte, Herr Peters. Ja, danke für die Frage erstmal. Vielleicht kurz erstmal zu dem, was Sie als letztes gefragt haben, also europäischer Wettbewerb. Ich meine, wir sehen, dass die französischen Großbanken eine ganze Ecke wettbewerbsfähiger sind als die deutschen Großbanken. Das hat meines Erachtens nach ganz andere Gründe, weil die eben wesentlich günstigere Personalkosten haben. Wir können uns auch mal anschauen, wie das, und die haben die Digitalisierung nicht verschlafen. Also ich glaube, das ist sozusagen, wenn wir die deutsche Bankenwirtschaft sich mal an die eigene Nase fassen will, dann wären das, glaube ich, die Sachen, wo ich genauer schauen würde. Gerade was Bonuszahlungen angeht zum Beispiel, geht die Deutsche Bank voran und ist deswegen aber nicht gerade profitabler, wenn man das mit den französischen Kollegen sich anschaut und im Vergleich, warum nenne ich jetzt Frankreich? Naja, in Frankreich gilt dieses Abzugsverbot weiterhin. Und das ist kein Problem für die Profitabilität der französischen Großbanken. Polen, Schweden und Zypern, meines Wissens nach, gilt dieses Abzugsverbot auch. Also das jetzt irgendwie gleichzustellen mit der Profitabilität der Banken, finde ich schwierig. Wenn ein Akteur in den letzten zwei Jahren am meisten getan hat für die Profitabilität der Banken, dann waren das nicht die Banken selbst, sondern das die EZB in Frankfurt, die Zinsen so schnell so hoch gesetzt hat, wie es bisher historisch noch nie passiert ist. Und das für alle europäischen Banken allein im Jahr 2023 zu einem Beitrag von mindestens 100 Milliarden Euro an Earnings sozusagen nur durch die Zinserhöhung entstanden ist. Und diese Zinsen werden ja bekanntlicherweise auch nicht so weitergegeben, wie man das eigentlich erwarten würde, wenn wir uns da zum Beispiel auch die Sparkassen und Volksbanken anschauen. Und jetzt letztlich zu Ihrer Frage zur Regulierung und zum Vergleich mit anderen Ländern und Basel III und so weiter. Also ich glaube, der Punkt ist, wir haben Basel III versucht umzusetzen und es sollte eigentlich mal streng umgesetzt werden. Und das hat gedauert so lange, dass wir jetzt 2024 gerade dabei sind, dieses Basel III Finalisierungspaket durchzusetzen und es dann auch noch mal ein paar Jahre dauert, bis das überhaupt wieder in Kraft tritt. Das heißt, es ist seit 2008 bis 2024, das sind jetzt 16 Jahre, bis es dann in Kraft tritt, sind wir dann irgendwann so bei 20 Jahren, bis da alle Regeln irgendwie durch sind. Und seitdem hat es eine ganze Menge Lobbyarbeit gegeben und es wurde extrem viel dereguliert. Es wurde an ganz, ganz vielen Stellen die ursprünglichen Vorschläge, die ja schon verwässert waren, wieder runtergeschraubt. Und wenn Sie da ganz konkret auch zur Regulierungsfrage wollen, dann ist unser Beispiel immer das Eigenkapital und wie das gerechnet wird. Und da ist der Punkt, dass die Banken sich das immer gerne schönrichten mit dem risikogewichteten Eigenkapital. Das führt dazu, dass halt eben Großbanken, insbesondere Großbanken dürfen das in Europa, sich selber die Bilanz schönrechnen, indem sie sagen, wir haben ja Erfahrungswerte und damit können wir das ganz anders machen. Die EZB prüft das regelmäßig und hat schon ganz häufig gesagt, dass es da Probleme gibt und darauf hingewiesen, dass es da sozusagen eigentlich immer wieder Bewertungsfehler gibt. Und das dürfen zum Beispiel die Kleinbanken nicht, Sparkassen und Volksbanken. Also da könnte man ja eigentlich mal anfangen und sagen, wenn wir schon einen fairen Wettbewerb wollen, dann doch bitte auf der Ebene, dass zumindest alle Banken nicht mehr die Eigenkapitalquoten risikogewichten dürfen. Vielen Dank.
Danke. Für die SPD, Kollege Schrodi, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Kempny von der Universität Bielefeld. Wir haben jetzt einiges gehört zum Thema Mittelverwendung der Altmittel in den SOFIN oder doch Rückübertragung an die Verursacher, beziehungsweise die Zahlerinnen und Zahler. Das zweite Thema ist der Betriebsausgabenabzug und das Betriebsausgabenabzugsverbot. Denn mit der Einführung der Bankenabgabe und des Abzugsverbots war ja eine Lenkungswirkung oder war mit einer Lenkungswirkung begründet, nämlich im Grunde systemische Risiken im Finanzsektor zu reduzieren, wenn Bankgeschäfte also ein hohes Risiko aufweisen, systemische Risiken davon ausgehen, werden die gezielt belastet und dadurch verteuert. Das heißt, andersrum auch durch eine Änderung der Geschäftspolitik können auch diese Risiken zurückgefahren werden und dann werden auch entsprechend die Abgabenlast reduziert. Meine Frage dahingehend jetzt, wird erstens die Lenkungswirkung, die damit intendiert war mit der Bankenabgabe und des Abzugsverbots, der Bankenabgabe ist obsolet, weil sie derzeit lediglich dem Grunde, nicht aber der Höhe nach erhoben wird. Zweitens rechtfertigt die Einführung weiterer Maßnahmen zur Risikoreduzierung eine Abschwächung der Lenkungswirkung der Bankenabgabe. Und drittens ist das Argument der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen durch eine Abschaffung des Abzugsverbots angesichts der angekündigten Nichterhebung der Bankenabgabe denn auch schlüssig?
Bitte, Herr Professor Kempny.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Nicht-Anfallen von Aufkommen bei Lenkungsabgaben kann sozusagen das Signal sein, dass die Lenkung in bestmöglicher Weise funktioniert. Also das Schulbeispiel, das Kollege Reimer und ich in den Hörsälen immer bringen, ist, dass einer jedenfalls so kolportierten preußischen Tierschutzabgabe auf das Halten von Nachtigallen. Zum Schutz der Nachtigallen gab es also eine besondere, wie die Hundesteuer, eine Nachtigallensteuer und das Aufkommen war dann null, weil niemand mehr sich sowas hielt. Ja, also, dass eine Lenkungsabgabe kein Aufkommen hat, heißt mitnichten, dass sie ihre gesellschaftliche Aufgabe nicht wahrnimmt, sondern möglicherweise, dass sie das sogar sehr gut tut. Ja, also man darf da eben die Finanzfunktion und die Lenkungsfunktion nicht miteinander vermengen. Tendenziell ist das also ein Indiz, dass genau das bestmöglich funktioniert, weil das Verhalten, wovon man ablenken, wovon man negative Anreize sozusagen setzen will, dann eben auch nicht an den Tag gelegt wird. Dann ging es um die Frage des Verhältnisses zu weiteren Regulierungsinstrumenten. Wir haben ja schon über Basel III und Probleme damit, Aufweichungen davon viel gehört. Wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, dass trotz aller und dem Grunde nachher wahrscheinlich von allen politischen Kräften immer irgendwie verfolgten Regulierungsbemühungen immer wieder Banken in Schieflage gekommen sind. Also da wir alle diese berühmte Glaskugel nicht haben, können wir wohl nur festhalten, alles Bemühen ist irgendwie Menschenwerk, damit fehlsam und damit potenziell nicht ausreichend. Die Politik ist also gut beraten, den gesamten Instrumentenkasten griffbereit zu haben und nicht irgendwie mutwillig bestimmte Werkzeuge, die zumindest plausibel sind, daraus zu entfernen. Und die Bankenabgabe ist eben ein solches sehr, sehr plausibles Instrument zur Verringerung solcher systemischen Risiken. Genauso wie es andere regulatorische Mittel auch sein mögen. Aber entscheidend ist eben der Zusammenklang dieser Mittel, die additive Wirkung, weil man eben kein hinreichendes Instrument hat. Also es wäre rechtspolitisch, keine verfassungsrechtliche Frage, ja, aber rechtspolitisch sicherlich völlig verfehlt zu sagen, wir haben jetzt das eine Instrument vielleicht etwas geschärft. Herr Peters sagt uns, ne, vielleicht auch eher nicht. Und deswegen werfen wir jetzt das andere über Bord. Vielleicht brauchen wir dann einen Wellengang später genau das andere. Also sicherlich sollte man auch in Ansehung neuer regulatorischer Bemühungen das alte Instrument beibehalten, zumal es sich ja, wie Kollege Reimer gesagt hat, bewährt hat. Das Argument mit der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen ist grob unschlüssig, denn da wird ja argumentiert, es gäbe einen steuerlichen Nachteil und in derselben Vorlage steht ja, es gäbe gar kein Aufkommen, was dann ja wiederum als Argument verwendet wird, warum man es nicht mehr brauche. Ja, also das ist nicht zirkulär, sondern unsachlich. Also wenn die Bemessungsgrundlage gar nicht sozusagen eigentlich kleiner wäre, weil nichts geschuldet wird gegenwärtig, dann ist ja auch die Steuer in keiner Weise durch das Abzugsverbot gegenwärtig höher. Also dann gibt es diesen steuerlichen Wettbewerbsnachteil nicht. Was nicht bedeutet, dass die Lenkung durch die latente Abgabenerhebung dem Grunde nach nicht vorliegen kann. Das ist zu meiner Seite dazu.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Kollege Dr. Meister.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne den Herrn Veth fragen. Und zwar, das ist ja eben schon diskutiert worden, die Frage, dass seither die Beiträge steuerlich nicht abzugsfähig waren. In Zukunft nach dem Gesetzentwurf sollen sie es sein. Wie ordnen Sie das denn steuersystematisch ein, wenn man im ursprünglichen Gesetzentwurf mal gesagt hat, man kann rechtfertigen die steuerliche Nichtabzugsfähigkeit und jetzt rechtfertigt man die Abzugsfähigkeit? Also wie ist das steuerrechtlich einzuordnen? Zum Zweiten haben wir eben die Diskussion um die Frage Wettbewerbsfähigkeit des Bankenplatzes in dem Kontext gesehen. Da würde mich interessieren, es gibt ja, wir diskutieren hier jetzt die Inlandssicht, es gibt ja andere europäische Staaten, Beispiel Italien, die Abzugsfähigkeit zulassen. Also wie schätzen Sie denn die europäische Sicht auf dieses Thema vor dem Hintergrund Wettbewerbsfähigkeit ein? Und dritter Punkt, der Vertreter von Finanzwende hat sich eben als Vertreter der Zivilgesellschaft bezeichnet und hat dann hier von Lobbyisten gesprochen mit Bezug auf andere. Aus meiner Sicht will ich mal deutlich machen, Finanzwende ist auch ein Lobbyverein und sollte sich bitte auch als Lobbyverein bezeichnen, wenn er andere als Lobbyisten hier benennt. Und in dem Kontext würde mich aus der Stellungnahme der Finanzwende interessieren, Herr Veth, da wird vom Steuergeschenk gesprochen. Sehen Sie das denn als Steuergeschenk an?
Bitte, Herr Veth.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender Reiner, Herr Dr. Meister, meine sehr geehrten Abgeordneten des Bundestags, Mitglieder des Finanzausschusses, meine Damen und Herren. Diese Frage beantworte ich sehr gerne und ich beginne, Herr Dr. Meister, mit der zweiten Frage. Denn in der Tat ist die Auswirkung des Gesetzes auf Standortentscheidung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes erheblicher, als wir denken. Dem Finanzplatz geht es in der Summe nicht schlecht, aber wir bleiben weit unter unserem Potenzial. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft und rangieren in Sachen Finanzplatz auf Platz 10. Unterschätzen Sie nicht, wie begehrt ein Finanzplatz ist, auch und gerade bei unseren Nachbarländern. Mit dem Brexit, so sehr wir ihn alle bedauern mögen, eröffnete sich uns eine weite Türe, durch die viele Finanzinstitute den Weg nach Deutschland, insbesondere nach Frankfurt, gegangen sind. Rund 60 Institute haben sich neu angesiedelt und bestehende Einheiten ausgebaut. 7.000 Arbeitsplätze wurden direkt, 30.000 indirekt in den beratenden, rechtsberatenden und prüfenden Berufen geschaffen. 2.000 Milliarden Assets wurden hierher verlagert. Geld, das für die jetzt anstehenden Aufgaben dringend benötigt wird. Auch die Stadtkasse hat mit einer Ausweitung des Anteils des Gewerbesteuereinkommens der Auslandsbank um 20 Prozentpunkte erheblich profitiert. Ein Grund, sich zurückzulehnen? Nein, denn das erste Finanzinstitut hat seine europäische Zentrale bereits wieder wegverlagert. In diesem Falle nach Amsterdam, ein Land, in dem die steuerliche Abgabe abzugsfähig gewesen ist. Und wir wissen alleine von 4 weiteren namhaften Instituten, alle aus großen Industrieländern, nämlich Australien, Japan und Kanada, dass es weit fortgeschrittene solche Überlegungen gibt. Zudem wurden insbesondere wertschöpfende Tätigkeiten, hochwertschöpfende Tätigkeiten wie Aktien, Renten, Devisenhandel und Strukturierung, die einmal für Frankfurt geplant gewesen sind, unter anderem nach Amsterdam und Paris verlagert. Nicht selten sind dort größere Einheiten entstanden als in Deutschland und die meisten Unternehmen sind eine SE, eine Société Européenne. Was heißt das? Sie können ganz leicht den Sitz verlagern. Wir haben mal hochgerechnet, was das bedeutet. Der Jobmultiplikator eines solchen Arbeitsplatzes liegt bei 7. Das wird nur von der Hochtechnologie übertroffen. Und machen wir uns nichts vor, das Gros des Geschäfts wird mit deutschen Adressen gemacht. Wir importieren also Leistungen und exportieren Arbeitsplätze und Steueraufkommen. Wir behalten die Risiken und wir verlieren die Erträge. Was alles hat das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zu tun? Bei allen Standortentscheidungen im Brexit-Kontext hat die Bankenabgabe im Zeitablauf eine immer größere Rolle gespielt. Denn die neuen Einheiten sind sehr profitabel. Sie zahlen sehr ordentlich Steuern und eben auch die Bankabgabe. Es ist also nicht institutsidentisch, wer seinerzeit davon profitierte und wer heute die Zeche zahlt. Die Bilanzsummen wuchsen und die Institute, insbesondere diese Institute, hatten keine Einlagen und konnten entsprechend nicht abziehen. Das führt in den Konzernen zu Vergleichen, zu Kopfschütteln und zu Abwanderungsgedanken. Abgaben und Steuern haben Lenkungswirkungen. In diesem Falle lenken sie Arbeitsplätze und Steuereinkommen ins umliegende europäische Ausland. Nun zur Frage der Überführung der Altmittel. Mittel zurückzuzahlen wäre eine Chance, zu signalisieren, dass man den Finanzstandort stärken will, dass man die internationalen Häuser und ihre gut bezahlten Arbeitsplätze halten will. Eines ist jedoch noch sehr viel wichtiger. Zwar steuersystematisch, aber nicht nur. Der Wegfall des Betriebsausgabenverbots hat eine zentrale Funktion. Er schafft zumindest in diesem Punkt wieder Wettbewerbsgleichheit. Gut, dass er kommt. Und steuersystematisch kann ich ihn auch nur unterstreichen.
Vielen Dank. Für die SPD, Kollege Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich nochmal an Professor Kempny. Wir haben ja gerade gehört, die Frage der Verfassungswidrigkeit oder Konformität auch des Betriebsausgabenabzugsverbots. Herr Reimers hat es ja auch schon thematisiert. Es gibt ja ein BfH-Urteil zur alten nationalen Bankenabgabe, wo der BfH sagt, es sei verfassungskonform, nicht verfassungswidrig, zwar nicht geboten, aber nicht verfassungswidrig. Jetzt gibt es meiner Kenntnis nach ein Urteil des Finanzgerichts Hamburg zur neuen europäisierten Bankenabgabe, das, glaube ich, ähnlich in eine ähnliche Richtung geht. Meine Frage, halten Sie das Betriebsausgabenabzugsverbot der Bankenabgabe für verfassungsgemäß auch unter der Beachtung der aktuellen oder der bestehenden Urteilen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs?
Bitte, Herr Professor Kempny.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Ja, da stimme ich auch den Vorrednern aus der Wissenschaft zu. Das ist zweifelsfrei verfassungsgemäß. Das objektive Nettoprinzip, wie es genannt wird, ist eine einfachrechtliche Systementscheidung. Und wenn man sich die auch schon seit genauso langer Zeit bestehenden Ausnahmen davon anschaut oder wenn wir in jüngerer Zeit verstärkte Bemühungen im Bereich zum Beispiel der Geldwäschebekämpfung dazunehmen. Es sind eben nicht nur die Grundsteuer, es sind auch Bestechungsgelder, die nicht zum Abzug zugelassen werden. Ja, also wir haben seit eh und je konturierende, konkretisierende, wertsetzende Ausnahmen, die der einfache Gesetzgeber hier schafft, insbesondere um Lenkungsanreize zu erzeugen oder zu verstärken. Das ist von beiden Gerichten, die darüber befunden haben, also die hier erwähnt wurden, Bundesfinanzhof und dem FG Hamburg, so gesehen worden. Das ist auch meiner Überzeugung nach wissenschaftlich völlig richtig. Also es ist weder von Verfassungswegen geboten, das Abzugsverbot beizubehalten, noch von Verfassungswegen verboten, es beizubehalten oder umgekehrt. Das ist wirklich eine politische Entscheidung, die beim Parlament liegt, wo sie auch richtigerweise liegt und wo man sich eben diese wertende Frage beantworten muss. Will man jetzt den Lenkungsdruck senken, indem man das Abzugsverbot streicht? Anders gesagt, will man, sollte es wieder zur Erhebung von Beiträgen kommen, die Steuerlast der betroffenen Banken senken? Das wäre dasselbe. Ne? Dann soll man das tun. Das muss man dann politisch vertreten. Genauso wie wenn man am Status quo ante festhält und sagt, es ist eben sinnvoll, dieses weitere Instrument im Instrumentenkasten der Krisenvorsorge beizubehalten, aber dann eben dazu weiterhin dazu zu stehen, dass eben bestimmte besonders risikobehaftete Geschäfte eben teurer werden, weil ökonomisch gesehen sie nicht in der Weise sozialisiert werden können. Nichts anderes ist ja die Senkung der Ertragssteuerbemessungsgrundlage in Bezug auf solche Betriebsausgaben. Also wenn Sie das Signal in den Sektor beibehalten wollen, dass die Geschäfte, die zu einer Beitragsschuld führen, dass die eben teuer sein sollen, dann dürfen Sie das Abzugsverbot nicht streichen. In Bezug auf die Verwendung der Mittel würde ich noch gerne einen Gedanken in den gedanklichen Markt geben. Hier wurde immer von dem Gebot der Gruppenverantwortlichkeit und der gruppennützigen Verwendung gesprochen. Ich gebe nur zu bedenken, dass diese beiden vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit eben nur dann gelten, wenn es sich um eine Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion handelt. Zweifelsohne geht es hier auch um die Aufbringung von Mitteln, aber wie wir ja gerade sehen, an auch dieser Diskussion hier, eben nicht zuletzt, sondern vielleicht sogar zuvörderst um Lenkungsfragen. Auch der Vertreter der Kreditwirtschaft hat das natürlich unter negativen Vorzeichen ja gerade herausgestrichen, dass das eben Lenkungswirkung entfalte. Und insoweit ist es eben möglicherweise gar nicht so klar, dass unter dem Gesichtspunkt der gruppennützigen Verwendung hier ernsthaft verfassungsrechtliche Probleme drohen, ja, weil die Lenkungswirkung eben die traditionelle Verwechselbarkeit zur klassischen Fiskalsteuer hier eigentlich gar nicht so in den Mittelpunkt rückt. Also um es zusammenzufassen, ich sehe überhaupt kein verfassungsrechtliches Risiko im Falle der Beibehaltung des Betriebsausgabenabzugsverbots. Die neuerliche Vorlage Zulassung der Revision des FG Hamburg dürfte viel eher dem Hintergrund geschuldet gewesen sein, dass das FG Hamburg hier das erste Mal zur neuen, zur europäisierten Abgabe gesprochen hat, während das alte BFH-Verfahren zur alten, sozusagen nationalen Bankenabgabe gesprochen worden war. Danke.
Vielen Dank für die CDU-CSU, Frau Kollegin Wittmann.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an Frankfurt Main Finance. Und zwar wird ja dieses Argument für das steuerliche Abzugsverbot der SRF-Beiträge regelmäßig dann vorgebracht, deswegen vorgebracht, weil die Beiträge zum EU-Abwicklungsfonds eben risikobasiert erhoben werden und ein steuerliches Abzugsverbot deshalb die Risikoreduzierung noch zusätzlich anreizt. Das hatten wir in der ersten Runde auch schon mal. Jetzt hätte ich aber gerne Ihre Stellungnahme, wie Sie das einschätzen und wie Sie das Ganze dann auch, wie Sie es vorhin auch schon angedeutet haben, im europäischen Kontext und in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit entsprechend einschätzen würden, beziehungsweise inwieweit dieser Risikoansatz auch im europäischen Umfeld der Fall ist. Und dann würde ich daran gerne noch anhängen wollen, dass es ja neben dieser steuerlichen Abzugsfähigkeit als Wettbewerbsfaktor auch noch weitere nationale und europäische regulatorische Initiativen gibt, die eben die Risiken im europäischen Bankensektor reduzieren sollen und aber richtig viel Kapital binden. Und hier hätte ich auch gerne noch mal Ihre Stellungnahme zum Beispiel zu der Frage der 2% zusätzlicher Eigenmittel bei der Finanzierung von Wohnimmobilienkrediten und ähnlicher anderer Einzelmaßnahmen. Da wäre mir da ganz recht, wenn Sie noch mal Stellung nehmen dazu. Vielen Dank.
Bitte, Herr Fett.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Frau Wittmann. Lassen Sie mich mit dem Lenkungsziel beginnen. Das Lenkungsziel zu diesem Zeitpunkt war verständlich. Das war klar, es war nachvollziehbar. Risikoarmere Geschäftsmodelle sollten begünstigt werden. Und bei der Bankenabgabe wurde dies in die Bemessungsgrundlage entsprechend einbezogen. Das war zu diesem Zeitpunkt ein Notbehelf, den ich vielleicht vergleichen würde mit, wenn Sie eine Autopanne haben, gibt es gelegentlich mal solche Notreifen, die nicht voll funktionsfähig sind, mit denen man es schafft, dann bis zur nächsten Werkstatt fahren zu können und die ansteuern zu können. Heute haben wir aber eine zahlreiche weitere risikoreduzierende Maßnahmen implementiert. Wir haben seit Ende 2023 ein umfassendes institutionelles Rahmenwerk mit einheitlichen Aufsichts- Abwicklungsmechanismen, den Single Resolution Mechanismen. Und wir haben wesentliche Meilensteine für ein risikoadäquates Rahmenwerk erreicht. Quasi, um in dem Beispiel von vorher zu bleiben, eine laufende Reifendruckmessung und ein Noteinsatzwagen in kurzer Distanz. Kurzum, dieser Reifen ist nicht mehr nötig. Spätestens damit ist die seinerzeitige Ratio des Betriebsausgabenabzugsverbots als Baustein der Bankenregulierung mehr als verzichtbar geworden. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang daran erinnern, der Single Resolution Fund ist vollständig befüllt. Die Unternehmen im SRM müssen jetzt verbindlich finale Verlustpufferanforderungen erfüllen. Und die Unternehmen im SRM haben sich nach den behördlichen Vorgaben abwicklungsfähig gemacht. Damit ist aus unserer Sicht die Ratio für den Betriebsausgabenabzugsverbot hinfällig geworden. Und es sollte die klassische Steuersystematik auch in diesem Falle gelten. Zu Ihrer zweiten Frage, Frau Wittmann, da bitte ich noch mal ein bisschen um Konkretisierung. Die habe ich nicht ganz verstanden.
Mach mir einen Zeitstopp. Es geht mir darum, ob es noch andere Maßnahmen gibt, die Sie jetzt vielleicht noch ansprechen wollen, in der Frage eben neben der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Banken, die im Wettbewerb im europäischen Umfeld eine Rolle spielt, was für Maßnahmen Sie in Deutschland hier noch weiter eventuell kritisieren würden. Ich habe hier die 2% angesprochen bei Wohnimmobilien und jede Einzelmaßnahme, oder die ja begründet sein mag, inwieweit Sie da noch welche hervorheben wollen, wo Sie sagen, das wäre gut, wenn wir im europäischen Umfeld ein Stück weit uns annähern, damit wir da eben keine Nachteile unserer Banken haben.
Bitte, Herr Fett.
Ja, herzlichen Dank für die Konkretisierung, Frau Wittmann. Ich glaube, das lässt sich in drei Punkten einfach zusammenfassen. Europäisches Recht so umsetzen, wie es unsere europäischen Nachbarn tun. Also kein Goldplating. Regulierung deutlich risikoadäquater und weniger formal aufzustellen. Und last but not least, was viele unserer Nachbarinstitutländer eben haben, auch die Förderung des Finanzplatzes in seiner Gänze mit in die Zielfunktion von Aufsichtsinstituten wie Zentralbank und BaFin mit aufzunehmen. Damit sind wir dann auf Augenhöhe mit unseren Wettbewerbern.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Müller.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht, bei meiner Frage geht es um die Bankenabgabe. Jetzt haben wir viel schon auch über die juristische Seite gehört. Oder jetzt auch meine Frage geht jetzt auch um die Lenkungswirkung an Frau Professor Tonzer vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. In Ihrer Forschung haben Sie sich eingehend mit der Lenkungswirkung der Bankenabgabe und deren Wechselspiel mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zinsen auf die Kapitalstruktur europäischer Banken befasst. In diesem Zusammenhang meine Frage, wie wirkt die Bankenabgabe und welche Lenkungswirkung erwarten Sie von einer steuerlich abzugsfähigen Bankenabgabe, falls diese nach einem eventuellen Abwicklungsfall europaweit wieder eingeführt werden sollte?
Bitte, Frau Professor Tonzer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Zur Erinnerung, die Bankenabgabe wurde 2011 in Deutschland zum ersten Mal erhoben und hatte eben zwei Ziele. Zum einen den Restrukturierungsfonds aufzubauen und zum anderen eben diese Lenkungswirkung zu entfalten, dadurch, dass man riskante Positionen auf der Verbindlichkeitenseite besteuert hat. Wenn man jetzt überlegen will, wie sich die Bankenabgabe oder diese steuerliche Abzugsfähigkeit auswirken kann, muss man drei Ebenen betrachten. Die erste Ebene ist die europäische, weil wir eben jetzt die Bankenabgabe zur Finanzierung des europäischen Abwicklungsmechanismus nutzen. Und da die Abgabe vor Steuern hierzu reinzählt, ist das eben eine Seite, die man vernachlässigen kann. Dann haben wir die zweite Seite, die wurde schon angerissen, nämlich das Thema der Steuereinnahmen. Und hier wird man natürlich negative Auswirkungen beobachten können, wenn die Bankenabgabe abzugsfähig wird. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten aus Sicht der Finanzstabilität Punkt, nämlich der Lenkungswirkung. Und die Lenkungswirkung wird definitiv an Kraft verlieren. Warum? Weil man eben durch diese Abzugsfähigkeit der Bankenabgabe ihre Größe indirekt reduziert. Und das ist in dem Sinne kritisch zu betrachten, weil wer profitiert dann davon? Das sind die Banken, die eben eine sehr hohe Abgabe haben. Und wer hat eine hohe Abgabe? Das sind die Banken, die risikoreich sind, die groß sind und die eben eher diese riskantere Finanzierungsstruktur haben. Also aus der Sicht verkehrt man eventuell fast diese Lenkungswirkung der Bankenabgabe. Das ist jetzt erstmal hypothetisch. Ne? Wir haben das noch nicht eingeführt. Das ist jetzt noch nicht zu beobachten. Was weiß man aber aus der Literatur? Aus der Literatur weiß man sehr genau, dass Banken auf steuerliche Gesetzgebung reagieren. Man sieht, dass sobald eben in Ländern die Unternehmenssteuern hochgehen und Zinszahlungen auf Fremdverschuldung abzugsfähig sind, Banken darauf reagieren und ihren Verschuldungsgrad erhöhen. Also umgekehrt die Eigenkapitalquote reduzieren. Wir haben auch untersucht, ob es dann einen Zusammenhang zwischen der Bankenabgabe in der Struktur, wie sie eben in Deutschland eingeführt wurde, und der Unternehmenssteuern gibt und haben gesehen, dass gerade in den Ländern in Europa, wo die Unternehmenssteuern sehr hoch sind, also über 30%, die Lenkungswirkung der Bankenabgabe wegfällt, weil eben dieser sogenannte Debt Bias of Taxation überwiegt. Die Banken dann diesen Aspekt, dass sie eben Zinszahlungen abziehen können von den Steuern, anscheinend größer seriöser einordnen als diese Lenkungswirkung der Bankenabgabe, die ja darauf abzielt, die Eigenkapitalstruktur eher hochzufahren. Genau, jetzt kann man noch dazu sagen, das war sozusagen die engere Sicht. Jetzt weiten wir die Sicht und überlegen uns, in welchem regulatorischen Rahmen sind wir. Wir würden zwar diese Lenkungswirkung abschwächen, vielleicht sogar verkehren, aber wir haben natürlich ein neues regulatorisches Umfeld mit vielen Mechanismen, die hoffentlich zu einem sichereren Bankensystem führen sollten. Von daher kann man sich überlegen, ob gerade jetzt eben dieser Verlust dieser so temporären Lenkungswirkung so eine große Relevanz hat. Der zweite Punkt ist natürlich der Wettbewerbsaspekt, der hier auch schon angesprochen wurde. Und hier weiß man eben auch aus der Literatur, dass Banken auch sehr genau im Blick haben, wo sie Steuervorteile erzielen können. Und die Literatur auch zeigt, dass eben es eben zur Abwanderung kommt. Schöner wäre es natürlich gewesen, man müsste jetzt nicht unilateral ex post auf, darauf reagieren, was andere Länder machen, sondern hätte ex ante multilateral abgestimmt, wie man jetzt darauf reagiert und ob man diese steuerliche Abzugsfähigkeit einführt oder nicht. Und im Sinne der Erhaltung der Lenkungswirkung wäre natürlich besser gewesen. Man hätte darauf oder würde darauf verzichten. Aber gegeben des aktuellen Rahmens, regulatorischen Rahmens und gegeben der europäischen Sachlage ist es jetzt nicht offensichtlich, wie man darauf reagieren sollte.
Vielen Dank. Für die Linke, Kollege Görke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch meine Dame, meine Herren, dass Sie uns heute als Sachverständige zur Verfügung stellen. Ich habe zunächst eine Frage erst an Herrn Professor Dr. Reimer. Es gab ja wissenschaftliche Expertisen, die ja auch sekundiert bzw. unterstützt wurden von der Staatssekretärin, die ja auch in der Presse justiert wurden und eigentlich die Hoffnung nährten, dass es also die Sonderabgabe durchaus auch an die Banken ausgezahlt werden kann. Parallel gab es dann aber auch schon Ihr juristisches Gutachten, was zu einer anderen Positionierung führte. Wie erklären Sie sich denn den Sinneswandel im BMF zu dieser Problemlage? Und dann habe ich noch zwei Fragen an Michael Peters von Finanzwende. Erstens, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, ich zitiere, in verschiedenen Hinterzimmergesprächen hat die Bankenlobby in den ersten Jahreshälfte 2022 versucht, Politikerinnen und Politiker davon zu überzeugen, die Eigenmittel der Banken zu übertragen. Finanzwende protestierte deshalb bereits im August 2022 vor dem BMF. Insofern würde ich Sie gerne mal fragen wollen, vielleicht können Sie mal den Rahmen der Einflussnahme der Bankenlobby für uns mal ein bisschen transparent machen und vielleicht auch belegen, damit wir diese Stellungnahme auch anders auch bewerten können. Denn eine letzte Frage zum Betriebsabzugsverbot für Zahlungen an die deutschen Banken. Sie sprechen ja von erheblichen Steuermindereinnahmen. Vielleicht können Sie noch mal auch angesichts dieser dramatischen Haushaltslage, die wir auch derzeit erleben, vielleicht noch mal zusammenfassen, von welchen Steuermindereinnahmen gehen Sie denn aus perspektivisch? Vielen Dank.
Bitte, Herr Professor Reimer.
Ich mache es kurz, weil wir die 5 Minuten ja aufteilen müssen. Ich kann zum Sinneswandel, Herr Abgeordneter Görke, innerhalb des BMF eigentlich als Jurist nichts sagen, weil ich ja nun Wissenschaftler aus der Außenwelt bin, ohne spezifische Einsichten in das BMF. Wenn man von einem Sinneswandel sprechen kann, dann vielleicht in dem Sinne, wie Herr Dr. Meister es vorhin mal kurz gesagt hat, dass man aus dem Abzugsverbot jetzt abziehbare Betriebsausgaben macht. Ja, da ist es ja in der Tat so, dass der Gesetzgeber selber sich jetzt eines anderen besinnt, wenn das Gesetz so kommt. Und da möchte ich im Anschluss an das, was vorhin gesagt worden ist, doch noch mal deutlich machen. Natürlich ist das objektive Nettoprinzip zunächst mal nur eine Grundentscheidung innerhalb des Steuerrechts selber. Aber wenn man sich anschaut, an welchen Stellen es bisher durchbrochen wird, dann sind diese Abzugsverbote, Herr Professor Kempny hat vorhin darauf hingewiesen, zum Beispiel Bestechungsgelder, ja, oder Strafen für kriminelles Verhalten oder Entnahmen, die nur kaschiert werden durch irgendwelche unangemessenen Aufwendungen für den Ferrari vom Handwerker. Aber wir reden hier über eine Sonderabgabe, die vom früher deutschen, jetzt europäischen Gesetzgeber den Unternehmen verpflichtend auferlegt wird. Und an dieser Stelle muss man sagen, gilt zunächst mal ein noch stärkeres Prä für Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist dieser Sinneswandel, von dem man vielleicht sprechen kann, aus meiner Sicht tatsächlich die verfassungsrechtlich richtige Einsicht, dass der Gewinn eben eine Nettogröße ist und keine Bruttogröße. Und vielleicht nur noch mal zur Plausibilisierung, das heißt ja auch, wenn aus Deutschland ein Betrag von X in den Single Resolution Fund aufgebracht werden muss nach einer Restrukturierungsmaßnahme, dann ist in einer wirtschaftlich angespannten Situation die Kreditwirtschaft nicht mehr verpflichtet, X in voller Höhe zu zahlen, sondern dann ist völlig klar, sie kann ein wenig das in Anspruch nehmen, was alle Unternehmen in dem Körperschaftssteuergesetz, im Einkommensteuergesetz in Anspruch nehmen können, nämlich diese Besteuerung auf Nettobasis. Sie kann es dann abziehen von ihrer Bemessungsgrundlage, um damit auch neutral besteuert zu werden gegenüber konzerninternen Finanzierungen und gegenüber allen anderen Arten von jetzt zwingend hoheitlich auferlegten Ausgaben.
Bitte, Herr Peters.
Danke. Also vielleicht ganz kurz zu dem Aufkommen. Dazu hatte ich ja vorhin schon gesprochen. Also es kommt halt sehr darauf an, wie groß sozusagen die Pleite wäre und wie viel Gelder man dafür verwenden werden müsste, also wie viel wieder eingeholt werden müssten. Aber bei 35 Milliarden Rettungen, wie ich es gerade gesagt habe, wären es dann eben 2,6 Milliarden nach einer groben Schätzung. Und das könnte das BMF sicherlich nochmal besser schätzen als ich. Und wenn wir uns einfach nochmal die Genese anschauen, dann ist es halt schon interessant, dass das BMF ein Gutachten einholt, das Gutachten sich sehr klar positioniert, das BMF sich dann trotzdem anders positioniert, nachdem Finanzwende sich öffentlich dazu geäußert hat, dann nochmal ein ganz anderer Vorschlag kommt, nämlich dieser Sonderfonds und dann der sozusagen auch wieder abgewählt wird und dann erst wieder was Neues kommt. Das heißt, irgendwo an der Stelle muss es da Gespräche gegeben haben und wir haben uns da sozusagen einiges zu Ohren gekommen. Und mehr kann ich dazu jetzt an der Stelle nicht sagen.
Gut, dann für die FDP Kollege Müller-Rosentritt, bitte.
Ja, vielen Dank. Das Schöne an so einer Anhörung ist ja, man bekommt ja ein plurales Meinungsbild von verschiedenen Meinungen. Soll sich dann aber bei einigen Äußerungen der Finanzwende nicht wundern, wenn diese Dinge dann tatsächlich auch in politisches Handeln überführt werden, warum wir vielleicht hier und da auch Wettbewerbsnachteile haben. Deshalb bin ich froh über das breite, große Bild. Sie hatten gesagt, Herr Peters, möchte ich kurz darauf eingehen, warum wir das nicht im Bundeshaushalt überführen. Das wäre meine Frage an Herrn Professor Reimer, weshalb die Verwendung der Altmittel für den Bundeshaushalt aus Ihrer Sicht eben verfassungsrechtlich nicht zulässig ist, dass man das nochmal konkretisiert, dass man auch den Argumenten von Herrn Peters hier einfach ja, eine juristische fundierte Antwort ergibt. Dann würde ja das Thema Betriebsausgruppen, das Betriebsausgabenabschlussverbot hinreichend jetzt erörtert, auch zum Thema Wettbewerbsnachteil. Da hätte ich vielleicht nochmal an die Anlehnen an Frau Wittmanns Frage an die DK und auch an die Frankfurt, also an die Deutsche Kreditwirtschaft und an die Frankfurt Main Finance, welche weiteren sinnvollen Maßnahmen denn aus Ihrer Sicht notwendig wären, um den Finanzplatz Deutschland weiter voranzubringen. Denn das wollen wir ja in Summe, um halt eben wettbewerbsfähig zu sein. Und da möchte ich Herrn Peter sagen, ich glaube, es sind nicht nur die hohen Gehälter, die Deutschland wettbewerbsunfähig machen, sondern es ist insbesondere die deutlich geringeren Margen in Deutschland im Vergleich zu Frankreich. Also man sollte da, glaube ich, nicht zu einseitig da argumentieren. Aber die Frage an die deutsche Wirtschaft und an die Kollegen von Frankfurt Main Finance, welche ergänzenden Maßnahmen vielleicht man jetzt hier noch aufgreifen könnte, um den Wettbewerbsvorteil zu erhöhen. Danke.
Danke. 3 Minuten für 3 Antworten beginnt bitte Herr Professor Reimer.
Nachdem ich vorhin ein bisschen lang war, jetzt ganz kurz. Herr Müller-Rosentritt, die Überführung in den Bundeshaushalt scheidet von Verfassungswegen deshalb aus, weil die Sonderabgabe, selbst wenn sie auch Lenkungswirkung hat, da sind wir uns ja einig, jedenfalls auch eine Finanzierungsfunktion hatte und hat. Und für sie gilt das Erfordernis gruppennütziger Verwendung in voller Schärfe. Und die Überführung in den Bundeshaushalt ist keine gruppennützige Verwendung, sondern das ist gewissermaßen die Verwendung für einen Zweck, der so breit ist wie die Aufgaben des Bundes selbst. Also da gilt, es ist kein angestrichenes Geld mehr, man kann es jetzt irgendwie verwenden. Ja, und deswegen geht es nicht.
Sehe ich genauso. Bitte. Ich teile Ihre Meinung.
Bitte, Herr Engelhardt.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Müller-Rosentritt. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, 3 Bausteine, die wir nochmal hier ergänzen können, was die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes der Kreditinstitute in Deutschland angeht. Es wurde von Herrn Veth von angesprochen, das Thema Goldplating, also Goldplating in der Umsetzung von Vorgaben zu vermeiden, sodass hier keine überschießende Umsetzung passiert, national gegenüber europäischen Vorgaben. Denn gut, wir halten uns regelmäßig vor Augen, wir haben mindestens 80% der Finanzmarktregulierung, die aus Europa kommt, die weitestgehend in Verordnungen kommt und deshalb grundsätzlich eins zu eins umzusetzen ist. Der sonstige Spielraum ist relativ gering. Ich möchte gern Herrn Branson von der BaFin hier sozusagen beim Wort nehmen. Er hat dazu aufgerufen, die Komplexität der Regulierung zu reduzieren und hier auch Proportionalität im aufsichtlichen Handeln und der Umsetzung von Regelungen stringent auch zu verfolgen. Ich glaube, das ist eine Sache, die den Finanzplatz bei uns hier gut tun würde. Genau, dabei belasse ich es, um die Minute Herrn Veth zu lassen.
Bitte, Herr Veth.
Ja, herzlichen Dank, Herr Rainer. Auf diese Frage hatte ich vorhin drei Punkte genannt und ich würde gerne noch einen vierten ergänzen und die auch noch ein bisschen priorisieren. An allererster Stelle ist es wirklich notwendig, dass Aufsicht auch eine Verantwortung für den Finanzplatz als Ganzes erhält. Es ist notwendig im Vergleich mit unseren anderen in Konkurrenz befindlichen Finanzplätzen. Das zweite ist eine stärkere Risikoorientierung in der Aufsicht. Das klingt jetzt sehr technisch, aber wir sind sehr oft sehr formal unterwegs und sehr viele Befunde sind in formalen Bereichen, wo Sie dann in der Diskussion mit den Instituten dann auch die Frage haben, wo genau soll das jetzt Finanzstabilität bringen? Wir können das nicht nachvollziehen. Das macht auch sonst niemand im Rest der Welt. Aber wir gucken uns diese formalen Dinge an. Also eine Risikoorientierung. Und Goldplating hat der Kollege Engelhardt gerade schon gesagt. Und ich möchte vielleicht noch etwas anderes in den letzten 14 Sekunden sagen. Die Bundesregierung hat ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet, das sehr gut ist, das aber in seiner, das aber in seiner Umsetzung daran liegt, scheitert, dass es nach Gerechtigkeitsprinzipien first in, first out funktioniert und nicht tatsächlich nach Leistungsfähigkeitsprinzipien. Das sollten wir uns auch noch mal angucken. Danke und Entschuldigung für die Überziehen.
Alles gut. Danke für die SPD. Kollege Öl, bitte.
Ja, ich würde vielleicht auch noch zwei Nachfragen stellen. Vielleicht eine an Herrn Professor Reimer. Das Thema ist ja schon öfters jetzt in der Anhörung aufgetreten bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit. Vielleicht einmal noch mal mit Nachdruck, wie Sie die geplante Vermögensübertragung denn beurteilen auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Banken in der EU. Da einfach noch mal eine kleine Schwerpunktsetzung. Und die zweite Frage, ich würde das gerne auch aufsplitten, geht an Michael Peters von der Bürgerbewegung Finanzwende. Auch weil es schon Thema war, zum Betriebsausgabenabzugsverbot, sind Ihnen denn europaweit Beispiele bekannt aus anderen Ländern, die ebenfalls eine solche steuerliche Maßnahme für Bankenabgaben eingeführt haben? Und gibt es da schon Referenzen, wie damit umgegangen wurde?
Bitte, Herr Professor Reimer.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Öl. Ich kann, weil ja nur die erste Frage an mich ging, da tatsächlich nur ein bisschen mit den Schultern zucken. Die Übertragung der Restmittel aus dem RSF auf den SOFIN, also auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds, ändert an der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kreditwirtschaft nichts. Das Geld ist ja schon weg.
Vielen Dank, Herr Peters, bitte.
Ja, ich würde jetzt auch noch mal fragen, also es geht ja nicht darum, irgendwas neu einzuführen, sondern man würde ja festhalten an diesem Betriebsausgabenabzugsverbot, so wie es jetzt schon bereits existiert. Das heißt, da können wir sozusagen auf unsere eigene Erfahrung schauen und dann auch nach, hatte ich vorhin einmal kurz gesagt, Frankreich, Polen, Zypern, Schweden. Da ist es, soweit ich das richtig recherchiert habe, bereits umgesetzt worden und auch eben fest daran festgehalten. Und da sehen wir halt, wenn wir uns jetzt mit den Franzosen vergleichen, dass da die Großbanken in der Regel eine ganze Ecke besser dastehen als unsere. Und wohlgemerkt müssen die mehr Zinsen weitergeben. Das wollte ich noch mal einmal an den Herrn Abgeordneten von der FDP einmal weitergeben als nur als Anregung. Das ist ganz interessant, weil wenn wir uns anschauen, Sie hatten die Margen angesprochen in einem Nebensatz. In Frankreich gibt es dieses Livre A-Tool, wo sozusagen Banken ein verpflichtetes Sparprodukt haben und das dazu führt, dass sozusagen fest vom Parlament festgelegt ein fester Zinssatz zu einem bestimmten Betrag, ich glaube bis zu 20.000 Euro kann da jeder Franzose und jede Französin drin haben, verzinst wird von den Banken, was wiederum heißt, dass die Banken nicht diese Riesenzinsmarge haben in Frankreich, wie sie in Deutschland hatten und wie sie jetzt vor allem in den letzten Jahren hatten, wo wir gesehen haben, dass die EZB wahnsinnig hoch geht mit dem Einlagenzins, die Banken eigentlich alles bei der EZB liegen haben und das massiv hoch verzinst wird, während die Sparkassen lokal irgendwie was von knapp 1% irgendwie vielleicht zahlen so. Und da ist natürlich eine Riesenmarge für deutsche Banken, wo vor allem die deutschen Banken wiederum im Vergleich zu den Franzosen massiv von profitiert haben. Deswegen würde ich echt sagen, dass das jetzt nur auf diese Betriebskostenabzugsfähigkeit zu schauen und das jetzt irgendwie als den Fokus der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland hochzuholen, finde ich echt zu kurz gegriffen. Und da lohnt sich durchaus nochmal andere Punkte anzuschauen. Wie gesagt, verschlafene Digitalisierung, ziemlich hohe Personalkosten. Da gibt es einiges, das in der Bankenwirtschaft nicht so gut lief und wo aber ungern drüber gesprochen wird. Vielen Dank.
Herr Öl, gibt es eine Nachfrage? Danke. Dann für die CDU-CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne eine Frage an den Herrn Engelhardt von der deutschen Kreditwirtschaft richten. Und zwar, wir haben ja bei den Instituten in Deutschland eine relativ niedrige Marktkapitalisierung. Und aus der niedrigen Marktkapitalisierung, sagen wir mal, ein Problem im internationalen Wettbewerb für unsere Institute. Wie bewerten Sie denn den vorliegenden Gesetzentwurf insgesamt mit Blick auf das Thema Marktkapitalisierung der hier am Finanzplatz ansässigen Institute? Und die zweite Frage, die ich habe, wir haben ja riesige Transformationsaufgaben vor uns. Also wenn man das Thema Klima, Energie sich anschaut, aber auch das Stichwort Digitalisierung, das sind riesige Investitionen zu finanzieren. Und dabei wird ja der Finanzsektor hoffentlich eine konstruktive Rolle spielen. Auch da eine Einschätzung des Gesetzentwurfs zu dieser Aufgabe, die vor uns liegt. Und dann haben wir jetzt, und das ist mein dritter Punkt, zwei Verwendungsmöglichkeiten für das Geld diskutiert. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene und alternativ die Rückzahlung sogar drei, auch in den Haushalt haben wir diskutiert, und die Rückzahlung an die Zahler. Gäbe es denn aus Ihrer Sicht eine sinnhafte weitere Möglichkeit, was man mit dem Geld machen könnte?
Bitte, Herr Engelhardt.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meister, für die herausfordernden Fragen in dem Zusammenhang. Ich würde es mal so aufschlagen, das Buch, was wir hier uns anschauen. Wir führen uns mal vor Augen, welche Summe wir hier haben. 2,3 Milliarden plus minus sind hier entsprechend Gegenstand dieser Übertragung. Und wenn Sie diesen Betrag, verschiedene Alternativen habe ich vorhin aufgezeigt, eben Rückzahlung nicht im Sinne von, es verschwindet in der G&V der Kreditinstitut, sondern es wird konkreten Vorhaben gewidmet, sprich einen Transformationsfonds als eine Möglichkeit oder eine Einspeisung in den europäischen Abwicklungsfonds als andere Möglichkeit. Wenn Sie diese Beträge sehen und die den einzelnen Instituten zuordnen, dann bekommen Sie einen Teil der Antwort auf die Frage, wie sieht es denn mit der, ja, ich würde es einfach allgemein ausdrücken, mit dem Vergleich zu anderen Akteuren in Europa dann aus. Das sind Bausteine, wichtige Bausteine, die den Instituten hier zugute kämen auf unterschiedliche Weise. Und gleichzeitig auch, und das greift Ihren zweiten Punkt, glaube ich, auf, auch die Herausforderungen zu meistern, denen wir gegenüberstehen, also sprich Transformationsfinanzierung. Digitalisierung ist erwähnt worden. Das betrifft nicht nur die Kreditwirtschaft, sondern unsere gesamte Gesellschaft, so dass hier entsprechend dann auch Mittel in einen Fonds beispielsweise eingespeist werden könnten, die hier gesamtgesellschaftlich auch verwendet werden können zu gute oder im Sinne der Instrumente und der Herausforderungen, denen wir uns grundsätzlich stellen müssen. Und da, glaube ich, bietet die Entscheidung, die hier jetzt zu treffen ist, im Rahmen dieses Gesetzes eine Möglichkeit, auch entsprechend gestalterisch tätig zu werden und alternativ zu einer reinen Überführung, wie es jetzt im Gesetzentwurf vorgeschlagen ist. Und das halten wir aus Sicht der Kreditwirtschaft für überlegenswert und sinnvoll und stellen uns da, und das hatten Sie auch angesprochen, natürlich auch unserer Aufgabe und der Herausforderung, die Transformation und die notwendigen Schritte zur Weiterentwicklung der Gesellschaft dann auch durch Finanzierung entsprechend zu unterstützen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nachfrage? Gut, danke. Dann machen wir weiter mit der AfD. Kollege Gottschalk, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde sich an Herrn Engelhardt an der Stelle richten. Zum einen hat es der Kollege Meister ja schon angedeutet. Also die 10 größten US-Banken outperformen ihre europäischen Peers deutlich beim Nettogewinn, Return on Investment und der Bilanzsumme. Also wir haben nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch ein europäisches. Normalisierung der Nettogewinne. Eigenkapital- und Bilanzquoten der Banken in Europa kaum verändert, insbesondere wenn wir den Vergleich zu 2009, 2010 sehen, auf fast so ein bisschen auf Augenhöhe heute deutliche Lücken. Und es wird dann eben auch noch mal ganz konkret 577 Milliarden Euro ist im Vergleich die Marktkapitalisierung in den USA gestiegen, 14% auf 1,5 Billionen Euro. Die Top 10 US-Banken sind an der Börse also fast dreimal so viel wert wie ihre europäischen Wettbewerber. Also das lässt natürlich auf nichts Gutes ahnen. Also da die erste Frage, was müssen wir in Europa tun? Und ich sage es ganz klar, von dieser Überregulierung, die hier gepredigt wird, wegzukommen. Was sind da Ansätze, die Sie sehen? Eben ein klares Prä für mich auch, dass natürlich solche Dinge abzugsfähig sein müssen, die Ausgaben. Zweitens, wie beurteilen, es wird hier ja immer so in den Raum gestellt von einigen Lobbygruppen, das Risiko einer deutschen Bank heute oder Sparkasse, die ja eher nicht pleite gehen, da will man europäischerseits ja auch ran, da stehen ja Gott sei Dank auch einige. Wie stehen Sie also dazu im Vergleich zu 2009, 2010, zu heute bei der Überregulierung, die wir in Europa haben, dass deutsche Kreditinstitute pleite gehen können? Und was wären da weitere Anregungen vielleicht Ihrerseits, Sie haben es eben schon angedeutet, risikoadäquat vorzugehen und vielleicht auch wieder mal in den Raum zu stellen? Banken haben eben eine Risikotragfunktion, dafür sind sie da. Danke.
Bitte, Herr Engelhardt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange, das ist vielleicht die etwas leichtere Übung, bei Ihrem letzten Punkt an, und zwar, wie sehen wir als Ganzes gesehen die Kreditwirtschaft, sagen wir mal, seit dem Zeitraum nach der Finanzmarktkrise. Also ganz klar und eindeutig, ich glaube, das ist auch völlig unbestritten, waren Maßnahmen notwendig, sind viele richtige und gute Maßnahmen ergriffen worden und die Kreditwirtschaft, die Finanzwirtschaft insgesamt steht deutlich stabiler da, als es vor und zu Finanzmarktkrisenzeiten war. Ich glaube, das ist etwas, was völlig unbestritten ist. In der Natur der Sache liegt natürlich auch, dass nicht alle Maßnahmen gleich gut bewertet werden oder einfach umzusetzen sind. Der Herausforderung haben sich die Kreditinstitute gestellt. Die allermeisten haben es sehr gut gemeistert und stehen heute mit entsprechend deutlich besseren Kapital- und sonstigen Risikovorsorgemechanismen besser da. Dazu zählt natürlich auch das Gefüge, was man auf europäischer Ebene geschaffen hat, mit der einheitlichen Aufsicht, dem Abwicklungsmechanismus, was entsprechend hier das Gebilde in Europa deutlich gestärkt hat. Wie das bei solchen Reaktionen dann ist, wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch übertrieben, was die verschiedenen Maßnahmen angeht. Das stellt nicht in Frage, dass im Grundsatz das unterstützt wird natürlich. Aber Sie müssen sich alleine anschauen, was die verschiedenen europäischen Aufsichtsbehörden, die geschaffen worden sind, entsprechend an Vorgaben und wenn man es mal sagt, etwas plump sagt, in Papier entsprechend produzieren. Das ist eine extreme Menge an Material. Wir haben alleine, wenn Sie sich jetzt, vorhin war das Thema Basel-Umsetzung ein Thema, wenn Sie sich das europäische Gesetz anschauen, haben wir 150 Mandate alleine an die EBA, die Europäische Bankaufsichtsbehörde, um hier noch nachzuarbeiten zum eigentlichen Gesetz. Und das mündet nicht, das kann ich Ihnen sagen, nicht in 3 Seiten Vorgaben, sondern da rechnen Sie eher dann in 3-stelligen Seitenanzahlen, die jeweils nicht nur durch die Institute, da glaube ich, braucht man kein Bedauern zu äußern, aber natürlich auch durch die Aufsicht insgesamt, durch die Regulatoren umzusetzen und zu beachten sind. Und ich glaube, da ist es Zeit, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, die Komplexität insgesamt zu reduzieren, sich nochmal genau anzuschauen, was ist notwendig, was ist sinnvoll und was müssen wir tatsächlich umsetzen. Ganz kurz zu Ihrem Punkt USA. Ich glaube, im Detail kann ich dazu natürlich nichts sagen, aber Sie müssen sich dann vor Augen führen, welche Maßnahmen in den USA ergriffen wurden, Inflation Reduction Act und so weiter. Das sind nur die Stichworte, was da entsprechend für Summen im Spiel waren. Und die kommen natürlich auch den Kreditinstituten zugute. Basel III-Umsetzung wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht bei anderer Gelegenheit. Dankeschön.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Müller, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zum Abschluss gerne den Blick noch ein bisschen weiten. Und zunächst mal meine erste Frage an Frau Professorin Tonzer von der Universität Magdeburg. Frau Professorin, die Bankenabgabe dient der Finanzierung des Europäischen Abwicklungsfonds. Der einheitliche Abwicklungsmechanismus bildet eine der 3 Säulen der Bankenunion. Welche Maßnahmen wären Ihrer Ansicht nach darüber hinaus erforderlich, um den europäischen Bankenmarkt widerstandsfähiger zu machen? Und welche Rolle spielt dabei die noch nicht vollendete Säule der gemeinsamen Einlagensicherung EDIS? Und die zweite Frage würde ich gern an Herrn Peters richten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen Herausforderungen im europäischen Abwicklungsmechanismus, insbesondere in Bezug auf Schnelligkeit und nationale Eigeninteressen. Was wäre Ihrer Meinung nach notwendig, um einen glaubwürdigen und effizient funktionierenden Abwicklungsmechanismus sicherzustellen?
Bitte, Frau Professor Tonze.
Ja, vielen Dank für die Frage. Da könnte man eine ganze Doktorarbeit dazu schreiben. Aber ich will vielleicht noch mal betonen, was brauchen wir, um das Bankensystem widerstandsfähiger zu machen. Wir brauchen vor allem eine gute Prävention, dass es gar nicht erst zu diesem großen Aufbau von Risiken im Bankensystem kommt. Und hier wurde ja auch schon vieles aufgezählt, was auf jeden Fall sich verbessert hat. Man hat jetzt die einheitliche Aufsicht. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass man dranbleibt, dass man weiterhin schaut, wo können sich Risiken aufbauen, wo sind vor allem die systemischen Risiken zu finden, um das im Blick zu behalten, dass man nicht denkt, man hat das System verstanden. Dann gibt es die 2. Säule der Bankenunion, das ist der einheitliche Abwicklungsmechanismus. Hier ist natürlich von großer Bedeutung, dass die Banken diesen auch als glaubwürdig empfinden. Hier kann helfen, dass man eben den Common Backstop über den SSM noch einrichtet oder auch eine europäische Einlagensicherung, um so eine Abwicklung dann auch schneller und effizienter durchführen zu können. Die 3. wichtige Größe, um den Bankenmarkt widerstandsfähiger zu halten und auch ein sehr gutes Instrument, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, sind die makropotentiellen Instrumente, die eben auf nationaler Ebene flexibel eingesetzt werden können, um Risiken spezifisch zu adressieren. Und hier ist vor allem wichtig, dass, wenn man die mal gelockert hat, zum Beispiel während der Corona-Pandemie, wenn man diese Instrumente gelockert hat, dass man dann auch nicht zögert, sie danach wieder anzuziehen, damit man eben diesen Puffereffekt wieder aufbaut und wieder in der Krise nutzen kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Bitte, Herr Peters.
Danke. Ja, also ich glaube, da müssen wir, also erstmal freue ich mich ja, dass andere Menschen anderer Meinung sind und irgendwie viel positiver auf diese ganze Regulierungsfrage blicken als ich und sich da sicher sind, dass die europäischen Institutionen gut funktionieren. Ich bin da ein bisschen skeptischer und das liegt daran, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen und gucken, wie es da funktioniert, dann hat die Abwicklung der Silicon Valley Bank mal eben übers Wochenende oder der Verkauf sozusagen davon, das hat die ganze Organisation, das hat deswegen funktioniert, weil es eine mächtige und eine zentrale Aufsichtsbehörde und Abwicklungsbehörde in den USA gibt, die FDIC, die klaren Leitlinien folgt und die auch ein klares Mandat hat. Eine solche Institution, vergleichbar mit dem, was die FDIC kann, gibt es in Europa nicht. Das kann auch der SRM nicht. So, und in Europa herrscht vielmehr immer noch ein Zuständigkeitschaos in der Bankenabwicklung. Die Schweizer Finanzministerin Keller-Sutter hat das damals ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht im März 2023 nach der Pleite der Credit Suisse. wären die Notfallpläne zur Abwicklung der Credit Suisse genutzt worden und hätte das eine internationale Finanzkrise ausgelöst. So, und jetzt können wir sagen, ja, wir sind ja nicht in der Schweiz, wir haben das alles viel, viel besser gemacht hier in Europa. Und da würde ich ja vehement widersprechen und sagen, das stimmt nicht. Bei einer europäischen Großbank würden die verschiedenen Länder vermutlich die Zuständigkeiten noch viel mehr wie eine heiße Kartoffel hin und her werfen und sagen, ja, wir sind uns alle nicht einig. Das hat vorhin, glaube ich, auch schon jemand gesagt, dass der Backstop für den SRF immer noch nicht stattgefunden hat sozusagen. Der ESM ist da noch nicht verbunden. Da steht meines Wissens ein Votum von Italien immer noch dagegen. Das heißt, wir haben nur diese knapp 80 Milliarden da in dem Topf, mehr nicht. Wenn man mehr bräuchte, ne, nur mal so pauschal, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das bei der Credit Suisse eine schnelle Zusage von 100 Milliarden, einerseits von der Schweizer Zentralbank und der andererseits nochmal vom Schweizer Parlament. So, also dass da so 80 Milliarden mal eben reichen, und das ist überhaupt nicht sicher. Wenn das wirklich eine große Bank wäre, die Bilanzsumme der Deutschen Bank, wissen wir, ist irgendwie bei 1300 Milliarden. Und genau, in Europa gibt es aber super viel Ermessensspielraum dabei. Da wird immer gesagt, der Ausfall einer Bank muss wahrscheinlich sein, muss unwahrscheinlich sein. Je nachdem, wie genau man das kategorisiert, gibt es vier verschiedene Wege mit ganz vielen unterschiedlichen Institutionen, die das wiederum entscheiden. Und das ist politisch, glaube ich, super gefährlich, weil wir wissen alle, wie schnell Finanzkrisen gehen und dass man dann da eben ganz schnell am Wochenende eigentlich sowas fertig zimmern muss und sich dann da Regeln braucht, die auch wirklich verlässlich sind. Deswegen sollte es in Europa eine Behörde nach Vorbild des FDIC geben mit klaren Zuständigkeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die SPD verzichtet auf die nächste Frage. Dann machen wir weiter mit der CDU-CSU. Frau Kollegin Wittmann.
Ja, ich hätte gerne an die Deutsche Kreditwirtschaft und Frankfurt Main Finance jeweils eine Fazitfrage quasi. Wir haben uns jetzt sehr lange unterhalten über die möglichen Wirkungen, wie der Gesetzentwurf jetzt vorliegt, insbesondere auch bei der Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt würde ich aber ganz gerne vor dem Hintergrund, den der Kollege Dr. Meister schon angesprochen hat, nämlich der Herausforderungen für eine Transformation sowohl auf digitaler Ebene wie auch ökologischer und der Tatsache, dass auf EU-Ebene wohl die Kapitalmarktunion jetzt schon ein intensiveres Thema werden wird in den nächsten Monaten, davon losgelöst von Ihnen beiden gerne wissen wollen, was sind Themen, wo Sie vielleicht auch über den heutigen Rahmen zu minimal hinaus sagen können, da bringen wir unsere Banken nochmal in einem und unsere Kapitalmarktakteure innerhalb der EU und auch im weltweiten Vergleich nicht nur auf Augenhöhe, dass sie überhaupt wieder Anschluss finden an die Wettbewerbsfähigkeit, soweit sie jetzt ein Stück weit eingeschränkt waren, sondern vor allen Dingen auch, wie kommen sie vielleicht auch mal wieder in die Vorhand?
Bitte, Herr Engelhardt.
Keine leichten Fragen, aber vielen Dank dafür. Genau, wir sind derzeit natürlich in einer Situation, wo es darum geht, wie stellen die Kreditwirtschaft sich auf insgesamt, wie stellen wir uns auf im nationalen und im europäischen Gefüge. Und da sind natürlich mehrere Initiativen derzeit auf dem Weg. Die neue EU-Kommission formiert sich gerade. Es gibt sicherlich Themen, die hier aufgerufen werden. Und wenn es um Transformationsfinanzierung geht, geht es um Finanzierungsmittel, um Bilanzspielräume, um verschiedene Maßnahmen, die hier gewählt werden können. Das eine Thema, was auch nicht nur vom BMF, sondern vielen Finanzmarktakteuren gespielt wurde, war natürlich das Thema Verbriefung, wo in der EU-Kommission jetzt die Konsultation gestartet wurde. Das ist ein Instrument, was in der Finanzmarktkrise aus unterschiedlichen Ursachen einen großen Beitrag dazu geleistet hat, in Verruf geraten ist, aber auch vor allen Dingen, was den europäischen Verbriefungsmarkt angeht. Der ist schon immer deutlich besser und stabiler gewesen. Und da geht es jetzt darum, dieses Instrument wieder anzukurbeln und Spielräume zu schaffen. Es gibt aber in dem Reigen natürlich noch andere Möglichkeiten, wenn wir über die klassische Bankfinanzierung reden. Infrastrukturfinanzierung wäre hier ein Thema, ein Stichwort. Das sind auch riesige Herausforderungen, die eben auf lokaler Ebene auch auf Finanzierungsstrukturen zukommen, Netzbetreiber etc. Ich glaube, da ist es notwendig, auch entsprechende Mechanismen in Gang zu setzen, um hier die Finanzierungsspielräume neben dem Thema Verbriefung, klassische Bankenfinanzierung auch weiter zu verfolgen und hier den Weg zu ebnen. Das von meiner Seite erstmal.
Vielen Dank. Dann Herr Veth, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Reiner. Frau Wittmann, die erbetene Zusammenfassung, eine Rückzahlung wäre ein sehr positives Signal. Und um an die Frage von Herrn Meister noch mal anzuknüpfen, das wäre auch ein positives Signal, die einen Beitrag zur Bewertung der positiven Bewertung der Finanzinstitute leisten würden. Um es mal ganz stark vereinfacht zu sagen, ist eine Kapitalisierung einer Börsengesellschaft oder einer Aktiengesellschaft in der Regel etwas ein Multiplikator des Gewinnes. Und wenn ich den Gewinn steigere, und dann erhöhe ich die Bewertung. Und damit steigere ich die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich also ein Betriebsausgabenabzugsverbot habe, senke ich automatisch das Ergebnis und damit auch automatisch die Bewertung des Instituts im Vergleich. Das muss uns klar sein. Also eine Rückzahlung wäre ein positives Signal. Das Betriebsausgabenabzugsverbot zu beenden ist eine absolute Notwendigkeit für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes. Also das zur Zusammenfassung. Und nun zu Ihrer Frage, über die man, glaube ich, noch mehr als nur eine Doktorarbeit schreiben könnte. Tatsächlich handelt es sich nicht nur um ein deutsches Phänomen, auch wenn französische und italienische Banken, wie wir im Augenblick schmerzhaft erkennen, etwas besser dastehen, sondern wir sind in Europa in der Gänze zurückgefallen. Es ist nicht nur ein deutsches, es ist ein europäisches Thema. Und wenn wir die Transformationsfinanzierung wuppen wollen, und das wollen wir alle, und die Finanzwirtschaft will dort unbedingt eine konstruktive Rolle spielen, dann geht es nur durch Schaffung von sicheren Rahmenbedingungen, die es klar ermöglichen, wie diese Transformation sowohl von der Eigenkapital- als auch der Fremdkapitalseite her geleistet werden kann. Und an dieser Stelle lassen Sie mich abschließend noch sagen, es gibt Länder wie Japan, die das vorgemacht haben. Es gibt dort Finanzinstitute, die Teil dieser Transformationsfinanzierung sind, sehr erfolgreich. Wir brauchen die internationalen Kapitalmärkte. Wir brauchen die internationalen Institute. Wir sollten sie also unbedingt hier halten.
Vielen Dank. Da die Gruppe BSW nicht da ist, sind wir jetzt am Ende der Anhörung. Ich bedanke mich bei der Dame und den Herren Sachverständigen, bei den Kolleginnen und Kollegen und alle, die der Anhörung beigewohnt haben. Die Anhörung ist geschlossen. Dankeschön.
Danke.